Ja, herzlich willkommen hier bei uns im Sky-Studio am Montagabend zu Talk und Tore exklusiv. Ein Gast und wie immer viele Fragen. Und heute freut es mich, dass ein Mann hier ist, den wir schon gut kennen. Er ist bekannt für seine klaren Worte und für seine Meinungsstärke. Er ist ein Menschenfänger und es freut uns hier bei Sky ganz besonders, dass er unser neuer Sky-Experte ist. Peter Stöger, herzlich willkommen.
Servus.
Und Sie, meine Damen und Herren, Sie dürfen heute Ihre Fragen stellen an Peter Stöger über unsere Social-Media-Kanäle. Instagram, Twitter, Facebook. Suchen Sie sich's aus, stellen Sie Ihre Frage an Peter Stöger. Und ich stelle gleich meine erste. Peter, wie gefällt's dir? Zurück bei Sky.
Ja, es hat sich einiges getan, seit ich weg bin. Tolles Studio, schönes Ambiente. Schön, dass immer noch ein paar Leute dabei sind, die ich schon Jahre kenne. Ein bisschen was an Kontinuität ist auch da. Ja, ich bin froh, dass ich wieder ein bisschen was für Sky machen darf, ein bisschen gescheit reden, ein bisschen analysieren, mal schauen.
Hast du dich aufs Gescheitreden auch schon gefreut, da im neuen Studio?
Ja, ja, naja, das ist, ich sage ja immer, das ist natürlich der einfachere Job, über etwas zu sprechen, was man sieht, ohne da quasi reinfühlen zu können, was für Emotionen sind, was für Situation ist, gerade beim Club, bei einer Mannschaft oder sonst irgendetwas, das nüchtern zu analysieren, was falsch und was richtig ist. Da werde ich versuchen, ein bisschen ausgewogen zu sein, mit dem im Hintergrund und im Hinterkopf zu haben. Auch das Wissen, dass wenn mal was nicht so gut läuft, dass nicht alles vor allem an meinen Kollegen, an den Trainern hängen bleibt, weil es ja verschiedene Bereiche gibt, wo man nicht ganz so viel Einfluss nehmen kann, das weiß ich. Und ich versuche eine Mischung dann irgendwie zu finden von der seriösen Berichterstattung und Analyse zu dem, dass ich dann menschlich mitleide mit den Kollegen.
Das, was wir von dir gewohnt sind und worauf wir uns auch besonders freuen, und du kennst dich gut aus. Du bist Trainer gewesen, mannigfaltige Erfahrung schon gemacht und warst jetzt auch ein halbes Jahr in Budapest bei Ferencváros. Am 13. Dezember nach einer 0-2-Niederlage gegen Debrecen hat sich Ferencváros von dir getrennt. Wie überrascht warst du denn darüber, dass es auch eigentlich so schnell gegangen ist?
Eigentlich sehr überrascht. Wir haben ein paar Tage zuvor auch noch international gespielt gegen Leverkusen. Haben uns vielleicht sogar ein bisschen übertrieben abgefeiert, weil wir das Spiel gewonnen haben. Das war so in dieser Gruppenphase. Das erste Spiel, das Ferencváros auch im Rahmen der Gruppenphasen, die sie gehabt haben, auch zu Hause gewonnen hat, noch gegen so einen Club. Und ich glaube, 4 Jahrzehnte gegen eine Mannschaft dieser Qualität nicht gewonnen. Der Punkteschnitt ist so wie die letzten Jahre gewesen, also 70 Punkte plus, wirst du wieder Meister. Und deswegen war ich schon einigermaßen überrascht. Aber das Geschäft ist ganz einfach so. Und die Einschätzung und die Gespräche, die dann halt waren so, dass sie gewusst haben, dass das eine oder andere ich möglicherweise schon verändern möchte. Und vielleicht hat ihnen das auch so dann nicht zugesagt, mag sein. Und dann nimmt man das ganz einfach zur Kenntnis. Also bin schon in einem Alter, wo ich sage, wenn jemand nicht mit mir arbeiten möchte, dann muss man nicht alles hinterfragen. Es ist so, aber wir haben 2 Bereiche gehabt, auf die wir uns verständigt haben zu Beginn der Saison. Das heißt, wir schauen, dass wir um die Meisterschaft spielen. Das ist vom Punkteschnitt klar drinnen. Und man sieht ja auch jetzt, dass sie wieder vorne sind, obwohl sie nicht gut punkten, weil die Liga eben nicht so gut ist, dass man mit Ferencváros normalerweise nicht Meister wird. Und ins internationale Geschäft zu kommen in der Gruppenphase. Und das haben wir auch geschafft. Also wir haben ordentlich Geld verdient. Ich würde sagen, es hat soweit alles gepasst. Bin den Leuten auch nicht böse, die Leute sind in Ordnung dort. Der Verein ist großartig, ist ein großer Club. Deswegen ist es halt schon ein bisschen schade, es war auch überraschend.
Du wolltest im Winter was verändern. Was wären denn die Dinge gewesen?
Naja, was den Kader betroffen hat. Nicht? Also man hat ja nicht immer den gleichen Blick auf die Qualität der Spieler. Man hat auch nicht immer den gleichen Blick, was Charaktere betrifft. Und ich bin halt schon jemand, dem wichtig ist, dass das Kollektiv schon stimmig ist. Das heißt, dass sich jeder an gewisse Regeln halten muss und dass es auch funktionieren muss, wenn du einen Teamspirit entwickeln willst. Und das war aus meiner Sicht nicht so ganz gegeben. Und da sind die Meinungen möglicherweise auseinandergegangen, dass sie gesagt haben, okay, möglicherweise liegt es daran, dass ich einen sehr harmonischen Umgang mit einer Mannschaft habe und sie vielleicht jemanden haben wollen, der ein bisschen strenger ist. Das könnte auch sein mit dem, also die Entscheidung.
Haben Sie das jetzt mit Stanislav?
Ja, mit Stani haben Sie sicher jemanden, der ein bisschen anders gepolt ist als ich. Das könnte schon dann stimmig sein, meine ich. Ich habe mit dem Stani auch telefoniert, weil ich ihn auch schon ewig lang kenne. Und habe ihm gesagt, das braucht überhaupt nicht nachdenken, dass er mein Nachfolger wird. Ich wünsche ihm alles Gute. Er soll seinen Weg gehen, das wird das ETA sein, mit ein bisschen mehr Härte. Das heißt nicht, dass ich nicht konsequent war, aber ich bin halt schon jemand, dem wichtig ist, dass ein Gruppengefüge funktioniert, auch in der täglichen Arbeit, nicht am Spielfeld. Also man ist ja viel Zeit zusammen und gewisse Dinge müssen halt harmonisch ablaufen, sonst funktioniert es nicht. Ich drücke Ihnen die Daumen, ich bin da nicht im Bösen gegangen, ich hoffe, dass Sie es schaffen. Das ist ein toller Club, dass er sich weiterentwickelt.
Zu harmonisch. Hört man auch nicht ganz so oft, aber Herausforderungen hat es für dich da in dem Fall dann auch gegeben. Was waren die Dinge, die für dich die größten Herausforderungen jetzt in deiner Zeit in Budapest waren?
Naja, es hat mich natürlich gereizt, zu einer Mannschaft zu kommen, die, also in einem anderen Land als in Österreich, auch zu schauen, ob es möglich ist, dort auch Meister zu werden. So, es war für mich spannend zu sehen, wie schaffe ich das mit der Mannschaft in der kurzen Zeit, waren sehr, sehr viele wichtige Spiele zu Beginn der Saison, ins internationale Geschäft zu kommen, international wieder als Trainer dabei sein zu können. Das ist ja etwas, wo man ja in einem elitären Kreis ist, wenn man da dabei sein kann. Ne? Das haben wir alles geschafft. Es hat auch für mich einen unglaublichen Reiz ausgemacht. Auch, man möchte natürlich auch, darauf auch vorbereitet, dass die Vereinssprache Englisch war. Weil wir haben nur einige wenige ungarische Spieler dabei, ansonsten total durchgemixt, Afrikaner, Rest Europäer und die Sprache in der Kabine war Englisch. Das war auch super, war was Neues für mich. Nicht, dass ich jetzt nicht mit Jungs mich auch schon als Englisch, in Englisch unterhalten habe und Anweisungen gegeben habe. Die ganze Challenge, den ganzen Club mehr oder weniger in Englisch zu führen, das war auch etwas, was ich gesagt habe, okay, das reizt mich, das möchte ich machen. Und ich brauche schon etwas, wo ich sage, es motiviert mich aber wirklich in die Gänge zu kommen und das war das. Und die Schwierigkeiten waren möglicherweise schon auch ein bisschen, weiß es nicht genau, die Struktur in der Mannschaft war schwierig. Das ist eine Mannschaft, die in den letzten Jahren immer wieder Meister geworden ist. Es waren viele Spieler dort dabei, die gehofft haben, möglicherweise den nächsten Schritt machen zu können und haben nicht diese Angebote bekommen. Das heißt, du kommst dann in einen Trott rein, möglicherweise eine Mannschaft, wo du dir denkst, als Spieler, jetzt bin ich da dreimal Meister geworden und von der ungarischen Liga möchte ich gerne in die Serie A oder sonst irgendwo hin nach Deutschland. Das hat nicht funktioniert. Das kann schon ein Frustpotenzial sein, wenn du nicht damit umgehen kannst. Das war schon möglicherweise dieser eine Bereich, der ein bisschen schwierig war. Vielleicht war es auch ein bisschen was von Beginn weg, dass ich vielleicht auch ein bisschen unterschätzt habe. Diese Fanfreundschaft von Rapid zu Ferenc Varos. Fantechnisch würde ich meinen, habe ich jetzt nicht diesen Support gehabt, den ich mir gewünscht hätte.
Woran hast du das festgemacht?
Ja, du merkst dann schon, wie die Leute mit dir umgehen. Also sie haben es respektiert und sie waren zufrieden, dass wir die Ergebnisse gehabt haben, dass sie im internationalen Geschäft sind. Aber so dieses, bin auch mit den Fanvertretern zusammengesetzt, es war auch okay. Trotzdem merkst du irgendwie, das war irgendwie nicht ganz stimmig. Und es war auch so, dass die Situation so war, dass der Trainer davor, Rebrov, 3 Jahre gute Arbeit geleistet hat und der halt den Verein gewechselt hat oder halt auf Wunsch des Clubs gegangen ist. Das habe ich dann am Ende nicht so verifiziert, aber. Und der war natürlich hoch angeschrieben. Der ist in die europäische Elite eingestiegen mit Euroleague-Gruppe, Champions League-Gruppe. Und das habe ich schon gewusst, dass das sind große Fußstapfen für dich. Das hat mich auch gereizt, ne, was zu machen. Das war alles so, diese kleinen Mosaiksteinchen, die vielleicht ein bisschen schwieriger waren, als man es normalerweise hat. Aber das war das, was mich gereizt hat. Und am Ende muss man dann sagen, sportlich würde ich sagen, haben wir es hingekriegt. Emotional möglicherweise nicht so, wie sie sich vorgestellt haben, aber das passiert. Also besser ist es ist dieses Argument, das auch aus Budapest dann gekommen ist, dass ich vielleicht mal zu nett war, als dass jemand sagt, hat überhaupt keinen Tau, was Fußball betrifft. Also damit kann ich ganz gut umgehen.
Seit dem Regierungswechsel in Ungarn 2010 wurde doppelt so viel Geld dort in Fußball, Sport investiert, als in Bildung. Wie hast du denn das dort wahrgenommen in Ungarn? Was für eine Rolle spielt der Sport dort auch in der Politik?
Also zum einen muss ich mal sagen, Budapest ist eine überragende Stadt. Also diese Monate, die ich dort war, super schön. Also das ist immer das eine. Der Sport, meine auch die Kultur, was ich so festgestellt habe in der Zeit, sehr, sehr wichtig für die Regierung ist und für das Land. Das sieht man daran, dass infrastrukturtechnisch richtig viel Geld investiert wurde für die Vereine, für Sportvereine, also nicht nur für Fußball. Es wurde eine unfassbare Halle für Handball gebaut, Mehrzweckhalle. Also es wird für Sport wirklich viel Geld ausgegeben. Das ist auch in Ungarn ist Sport ein ganz wesentlicher Bestandteil für die Gesellschaft. Also das ist etwas, wo sie leben damit, da sind sie richtig stolz drauf. Sie haben außergewöhnliche Athleten auch. Das sind sie nicht die erfolgreichsten im Fußball, aber es ist natürlich Handball, Wasserball. Also sie sind richtig gut aufgestellt und breit aufgestellt. Und es wurde sehr, sehr viel Geld in die Infrastruktur investiert. Das war auch etwas, was für mich auch wichtig war, wenn ich dorthin gehe, mir das Trainingsgelände ansehen. Das war wirklich top. Und wenn du dann fährst zu den anderen Vereinen, dann siehst du, dass zwar kleinere Stadien sind, aber alles neu, alles top. Und vor allem die Trainingsbedingungen sind wirklich überragend. Ich hatte auch die Möglichkeit, das Trainingsgelände vom Verband zu sehen. Wenn wir reden, dass der ÖFB versucht, was auf die Beine zu stellen. Es gibt es in Ungarn, also eine tolle Anlage mit Hotel, etliche Plätze, Möglichkeiten. Also wirklich, da wird wirklich sehr, sehr viel Geld investiert. Ob am Ende des Tages dann weit weniger in die Bildung investiert wird, das mag sein, das weiß ich nicht, das kann ich jetzt so nicht beurteilen. Aber was den Sport betrifft, habe ich schon gesehen, dass es ein ganz wichtiger Faktor für die Regierung, aber auch vor allem für die Menschen ist.
War deshalb vielleicht auch ein größerer Leistungsdruck oder Druck zu performen da, weil es für Regierung als auch für die Menschen in Ungarn so einen großen Stellenwert hat?
Nein, also für mich selbst nein. Wir haben auch mitbekommen, dass sie alle wirklich gefreut haben, als wir als einzige Mannschaft da in die Gruppenphase in der Euroleague gekommen sind. Da ist Respekt von allen Seiten gekommen und wenn ich dann als österreichischer Trainer auch zu den anderen Vereinen gekommen bin, war extreme Wertschätzung zu sehen und zu merken. Also da kann ich mich überhaupt nicht beklagen. Also da war die Freude riesig. Wir haben ja auch wirklich schwere Gruppen gehabt, also mit Betis Sevilla, mit Celtic und mit Bayer Leverkusen ist ja auch eine Champions League-Gruppe. Dafür haben wir uns gut geschlagen. Also da für mich persönlich habe ich da nicht einen größeren Druck verspürt. Wenn man zu Ferencváros geht, dann ist es halt in den letzten Jahren so, wie es halt ist, wenn du in Salzburg Trainer bist oder bei Bayern München Trainer bist. Der Titel ist eigentlich eine Voraussetzung und damit muss man umgehen können, aber das war für mich kein Problem.
Wie war es denn eigentlich für dich persönlich? Du bist nach Budapest gezogen. Mhm. Wie war das mit deiner Frau? Wie habt ihr das gelöst? Hat das gut gepasst?
Ja, das hat gut gepasst. Also das ist ja auf der einen Seite sind das ja kurze Strecken. Wir haben das ja in den letzten Jahren ja immer so gemacht, dass wir, also ich nicht, aber dass sie halt gependelt ist, weil sie auch ihre eigenen Verpflichtungen hat, ihren eigenen Job hat, ein Stück weg logischerweise ihr eigenes Leben hat und das ist auch gut so. Aber das war gut zu vereinbaren. Also 2,5 Stunden mit dem Auto und das heißt, du brauchst keinen Flug checken oder sonst irgendetwas, was so normalerweise ist. Das heißt, kurzfristig steigst du ins Auto und kommst.
Ja, oder mit dem Zug geht es auch ganz schnell.
Ja, es ist wirklich, das war gar kein Problem. Also das ist wie Wien-Linz, also das ist kein Problem.
Ja, was hält schon ewig? Zum Beispiel die Beziehung von Uli Krieger und Peter Stöger. Der Trainer und die Kabarettistin als Partnerschaft schon seit Jahrzehnten eine Erfolgsgeschichte. Zwei wie gemacht füreinander. Christoph Jochum.
Uli Kriegler und Peter Stöger am Wienerberg. Nicht weit entfernt von der gemeinsamen Wohnung der beiden. Seit 24 Jahren sind sie ein Paar. Der See, das Naherholungsgebiet für zwei, die sich über all die Jahre nicht auseinandergelebt haben.
Weil er sich nie verändert hat. Er ist immer noch der Gleiche. Und ich habe mich ja in ihn verliebt, weil er so ist, wie er ist. Und weil er so geblieben ist, bin ich es immer noch.
Sie sieht ihn wie niemand sonst. Kann seine Gedanken hören, weiß, was in Peter Stöger vorgeht, im Alltag, aber auch in diesen ganz besonderen Situationen.
Ich kann mich an eine Feier erinnern, wo er mit dem 1. FC Köln den 5. Platz erreicht hat. Und das hat bedeutet Europa League, was davor schon wahnsinnig lange nicht so passiert ist. Und die Feier war eigentlich beschissen, weil er überhaupt nicht so drauf war, weil er halt die ganze Zeit im Kopf gehabt hat, was mache ich mit denen, wie ist es überhaupt passiert und was macht das mit dem Rundherum? Und die ganze Stadt ist Kopf gestanden und hat gefeiert und er war eigentlich sehr nachdenklich.
Er ist eben immer authentisch, echt. Die große, bunte Peter Stüger Show, es gibt sie einfach nicht.
Das macht ihm aus, dass Peter Stöger immer Peter Stöger ist, dass er sich nicht verstört, dass er immer bei sich bleibt, dass er bescheiden ist, dass er noch immer irgendwo der Zehnerbub ist. Also der aus dem 10. Bezirk gekommen ist und sich kaum verändert hat, Freude an normalen Sachen hat, nichts Außergewöhnliches braucht, um glücklich zu sein.
Gerhard Fellner auch so einer, der Stöger schon ewig kennt. Der Drehort Hohe Warte, kein Zufall. Hier war Stöger noch sein Trainer, damals bei der Vienna in der Regionalliga. Eigentlich gar nicht so lange her und trotzdem fühlt es sich an wie eine Ewigkeit. Die Stärken allerdings damals wie heute, unverändert.
Seine größte Stärke ist einfach, wie er eine Gruppe führt, also wie er Leute begeistert, wie er Leute mitnimmt auf eine Reise, wie er Begeisterung schafft.
Gerhard Fellner hat er als Co-Trainer mitgenommen auf die Reise nach Budapest. Nach der schwierigen, ständig herausfordernden Zeit in Wien bei der Austria war auch Ferencváros eine Herausforderung. Trotz einiger Highlights, wie etwa dem Sieg gegen Leverkusen in der Europa-League-Gruppenphase. Schon nach 6 Monaten. Die Trennung.
Am Ende vom Tag waren wir trotzdem sehr erfolgreich, weil wir haben Ferencváros aus noch Verlustpunkten als Tabellenführer übergeben und haben nach 48 Jahren das erste Mal gegen eine deutsche Bundesliga-Mannschaft im Europacup gewonnen. Also es war nicht alles so schlecht, im Gegenteil. Also wir, glaube ich, haben was ganz Gutes hinterlassen.
Zurück am Wienerberg und weil es gerade passt. Zurück zu den Stärken von Peter Stöger. Eine davon, er kann abschalten. Beruf und privat. Trennen.
Ich kann mich auch an verlorene Spiele erinnern. Da waren noch Spieler, wo wir dann wirklich lustig weggegangen sind. Also das, er nimmt das Gott sei Dank nur sehr gering mit nach Hause. Und in unserer Beziehung ist definitiv er der ruhende Pol.
Ruhepol, Lebensmensch, Höhen und Tiefen, alles gemeinsam durchlebt. Peter Stöger und Uli Kriegler.
Ja, so eine Beziehung wünscht man sich. Sie ist für dich, du bist für sie der Ruhepol. Was ist sie denn für dich?
Ja, sie ist natürlich alles für mich. Also sie hält mir ja den Rücken frei. Sie gibt mir die Möglichkeit, dass ich meinen Job so machen kann. Ne? Und ja, sie ist schon dieser Gegenpol zu mir, der auch für mich wichtig ist. Ne? Also man hört ja immer, dass der ruhende Pol und der nachdenkliche und was weiß ich was, und da braucht man schon ein Gegenstück dazu. Ne? Und sie ist total offen, sie ist total herzlich, sie geht gerne unter die Leute. Sie ist auch natürlich mit der Grund, warum wir quasi auch bei uns immer wieder Freunde haben und das können nie genug sein, dass wir die ganzen Gruppen-Events haben, ob es dann Skilaufen ist oder bei uns in so einem kleinen Badehäuschen, da kann jeder kommen und gehen. Also sie ist das Organisationstalent in dem Sinn, das ich halt so nicht bin. Und was, glaube ich, total entscheidend ist, dass wir beide sehr, sehr viel Respekt voreinander haben, wie wir unser Leben auch gestalten und wie wir das machen. Und das ist die Basis dafür, dass du mit jemandem relativ lang zusammen sein kannst. Nicht? Und es ist wirklich immer noch außergewöhnlich entspannt und schön. Und abgesehen davon kann sie ja nichts anderes sagen, wenn sie möchte, dass ich wieder einigermaßen gut gelaufen nach Hause komme.
Ja.
Das ist auch klar. Nicht?
Du hast auch vorher gesagt, es ist auch dir wichtig, dass sie ihr eigenes Ding macht. Welche Rolle hat sie denn bei Entscheidungen in deinem Leben gespielt?
Ja, sie lässt, also die Entscheidung, was den Fußball betrifft, lässt sie alle mich selbst entscheiden. Aber sie gibt natürlich schon, und das verlange ich auch, aber selbst wenn es nicht verlangen würde, dann würde sie ihre Meinung dazu abgeben. Ne? Also ich glaube, sie ist, wahrscheinlich zu sehr vielen Entscheidungen, die ich getroffen habe, die hätte sie voll mitgetragen, aber es gibt sicher ein paar Entscheidungen in meinem Leben, die ich da jetzt nicht dann sagen werde, welche das waren, aber wo sie
gesagt hat. Ich hätte uns jetzt gefragt.
Ja, ja, ist eh klar. Das ist eh klar. Aber es hat schon Entscheidungen gegeben, wo sie gesagt hat, bah, habe ich kein gutes Gefühl. Und wenn sie das sagt, mit habe ich kein gutes Gefühl, dann ist damit gekoppelt, dass es nicht gut ist für mich auch in erster Linie. Ne? Klar, also Dinge, die wir machen, sie ist nicht sicher von mir total überzeugt, dass egal was ich mache, dass es für die anderen einen Mehrwert bringt. Davon ist sie sicher überzeugt, aber wenn sie sagt, ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt die richtige Entscheidung ist, dann geht es ja halt immer darum, ob das die Entscheidung ist, die für mich auch gut ist. Nicht? Und da waren schon ein paar dabei, wo ich glaube, sie hätte anders entschieden.
Dann frage ich umgekehrt, welche Entscheidungen, und es müssen ja nicht alle sein, aber hat sie für besonders gut empfunden?
Also die Entscheidung, die sie für die, wahrscheinlich, und da hat sie zu 100% recht, die sie für die Beste gehalten hat, war die, dass ich nach 5 Jahren Deutschland ein Jahr Pause gemacht habe. Da war mir sowas von klar, dass es richtig ist zu dem Zeitpunkt, dass ein Angebot wieder reinkommen. Klar, ich war 4,5 Jahre in Köln, ein halbes Jahr in Dortmund, eine große, wenn man so will, ja, wer mich kennt, weiß, wie ich das meine, deswegen gar nicht, eine große Nummer im Geschäft. Und es waren etliche Angebote da, manche sportlich richtig interessant, zwei von finanziell unglaublich interessant, logischerweise nicht in Europa. Und wir haben ganz einfach gesagt, aus. 5 Jahre, es reicht, wir waren unterwegs. Logischerweise die Uli viel mehr als ich. Aber es ist Zeit für Wiederfinden, Zusammensein, Familie. Die wirklich wichtigen Dinge stehen jetzt im Mittelpunkt. Das ist eben Familie, Freunde, Gesundheit, was auch immer. Und mit der Entscheidung, da war sie sicher sehr, sehr happy und das war die richtige.
Das Jahr war wichtig.
Gut. Das war sehr wichtig, ja.
Gut zum Durchschnaufen.
Ja, war wichtig. Also mal ein bisschen reflektieren, gehört ja auch dazu. Gehört ja auch dazu in.
Was waren die Learnings beim Reflektieren?
Ach, dass man 4,5 Jahre in Köln Trainer sein kann, ist ja heute noch undenkbar. Also immer noch der längst dienende Trainer am Stück. Der Kollege, der jetzt in Köln arbeitet, macht einen außergewöhnlich guten Job. Aber er hat dann noch 3,5 Jahre vor sich, dass er mich in dem Bereich einholt. Das ist eine echte Challenge, überhaupt beim Verein und dann noch in Köln. Dass es vielleicht schwierig war, obwohl wir auch dann unsere Ziele erreicht haben und Aki Watzke immer noch happy drüber ist, dass wir in die Champions League gekommen sind mit Dortmund, weil ich ja Dortmund dann quasi von einem Tag auf den anderen fast, dass ich da ausgeholfen habe, weil ich freigestellt war in Köln und die Dortmunder jemanden gesucht haben und da war nur eine Woche dazwischen, das zu übernehmen, vom 8. Platz die in die Champions League zu bringen, aber das war, sowas würde ich wahrscheinlich nicht mehr machen. Aber man muss auch fairerweise dazu sagen, das macht man auch nur, wenn es eine Mannschaft ist, der Kategorie von Dortmund, wo man sagt, okay, die Möglichkeit in Dortmund Trainer zu sein, die gibt es einmal im Leben, nur dass du möglicherweise als österreichischer Trainer, da musst du zupacken. Aber diese Geschichte, die ist nicht optimal gelaufen für mich. Also nach 4,5 Jahren in Köln, freigestellt, eine Woche Pause, was zu übernehmen, wo du wieder total gefordert bist, das würde ich nicht mehr machen. Und aus dem Grund auch die 6 Monate danach, die Pause zu machen mit einem Jahr, das war vollkommen richtig.
Du musstest ja auch einiges an Kritik einstecken für diesen schnellen Wechsel. Das war nicht ganz so einfach.
Ja.
Warum würdest du es heute nicht noch einmal so machen? Was ist es für dich persönlich oder ja, den Vereinen gegenüber?
Nein, das nur was mich persönlich betrifft. Ja. Also weil das wieder eine außergewöhnliche Aufgabe ist und habe ich dann halt schon gemerkt, okay, du läufst am letzten Zacken. Also das ist schon, wir haben das auch hingekriegt, also das, was wir uns vorgenommen haben, Michael Zorc, Aki Watzke und ich, das haben wir auch hingekriegt. Das war ja auch eine schwierige Situation. Wir haben ja 10 Spiele davor nichts gewonnen. Dortmund, und das heißt schon was, das dann in der Phase auch zu übernehmen. Aber da rede ich nur von mir. Weil die Situation in Köln war ja so, dass ich natürlich einen Bonus dann gehabt habe, nachdem wir in den Europacup gekommen sind, nach 25 Jahren, das erste Mal wieder international dabei zu sein. Dann hat sich die Mannschaft verändert. Der beste Torschütze ist nach China verkauft worden. Das habe ich schon gewusst, das wird richtig schwierig. Und dann habe ich eine Situation gehabt, wo wo es eben so war, dass wie soll ich sagen, mit dieser Verbundenheit zu diesem Club, habe ich immer wieder gesagt, okay, wenn Sie der Meinung sind, eine andere Lösung ist die bessere Lösung, dann sollen Sie das machen, ich bin niemandem böse, aber von mir aus kann ich nach dieser Zeit, wenn es jetzt schlecht läuft, nicht selbst gehen. Das ist auch klar. Ne? Und das ist dann eben so durchgezogen worden und irgendwann haben sie halt dann quasi die Reißleine gezogen und das ist dann eben zusammengefallen mit dem, dass auch in Dortmund quasi auch ein Trainerposten frei wurde und eben der Aki Watzke dann auf mich zugekommen ist, der mich halt gekannt hat und geschätzt hat und gesagt, okay, kannst du dir vorstellen, diese 6 Monate jetzt dann auch durchzustarten und dann haben wir das eben durchgezogen, aber das war für mich schon sehr, sehr belastend, rein als Person, weil Dortmund schon wahnsinnig groß ist und das eine schwierige Situation auch war. Also die Mannschaft war auch jetzt nicht so ganz stimmig, hat sich auch dann im Jahr darauf sehr, sehr viel verändert von der Kaderstruktur logischerweise. Also das war auch eine echte Challenge und diese Challenge mit Köln, über diese Jahre, dann wirklich nur diese paar Tage Pause, wo ich dann nicht wusste, ob das ist wirklich so passiert. Ist er reingefallen, dieses Angebot ist in diesen Tagen reingekommen, wo ich mich quasi Tag für Tag von irgendeiner anderen Gruppe in Köln verabschiedet habe. Also mal beim Staff, mal dann bei den Leuten im Büro, dann bei den privaten Leuten, weil jeden Tag unterwegs und wie ich glaubt habe, ich bin fertig, hat sich Aki Watzke gemeldet und hat gesagt, hey, es könnte sein, dass unser Trainerposten frei wird. Nein. Ja, das ist dann halt so passiert, aber würde ich nicht nochmal machen.
Mhm. Bleiben wir noch ein bisschen bei deiner Zeit in Köln. Mhm. Du hast dort viel erlebt. Jetzt ist gerade auch bald wieder Karnevalszeit. Wenn du so an die Zeit in Köln zurückdenkst, was sind denn so die Dinge, die dir am meisten in Erinnerung geblieben sind oder die schönsten Erinnerungen, die schönsten Geschichten von dort?
Ja, also allgemein muss man sagen, grundsätzlich die schönsten Geschichten waren schon die im Stadion. Also die Stimmung im Stadion in Köln, die ist schon sehr, sehr speziell, das muss man echt sagen. Also fühlt man sich wohl, das ist eine unglaubliche Begeisterung. Es ist trotzdem dieser, wie man sagt, dieser Karnevalsverein, man spürt es auch bei den Zuschauern und das ist schon sehr speziell. Es ist anders, als es überall anders ist, das muss man echt sagen. Es ist sehr speziell und da hatte ich wirklich Glück, dass ich das mitnehmen konnte und ansonsten ist...
Wie tickt die Stadt dort während der Karnevalszeit? Wie kann ich mir das vorstellen?
Nein, man kann es sich nicht vorstellen. man kann es einfach nicht sagen, also, weil das ist, sie sagen halt immer, es ist ein Lebensgefühl, ne? Die Kölner sprechen immer von Lebensgefühl und das muss man halt miterleben. Also wenn man sich quasi in, wie soll ich sagen, wenn man sich in Wien...
So, verrückt.
Ja, genau. Und es ist wirklich genau so. Also es ist...
Fest, muss ich sagen. Gefällst du mir sehr gut.
Ja, ich weiß nicht.
Was soll das genau sein
eigentlich? Das sind diese Karnevalsgruppierungen, diese Möglichkeiten am Rosenmontagszug mitzufahren.
Das bring ist mal mit den Hut, den setze ich mir mal auf.
Ja, das ist schon was ganz, ganz Spezielles. Das muss ich echt sagen. Das ist auch ein Zeichen der Wertschätzung.
Und du durftest das mitfahren?
Ich durfte da mitfahren. Das ist ein extremes Privileg. Und es ist echt sehr speziell. Also ich glaube, bei den Kölnern ist es so, dass sie es lieben oder die Gruppe, die das nicht mag, die ist halt nicht in der Stadt zu diesem Zeitpunkt. Ne? Und wenn man aber in dieser Stadt ist, dann taucht man da rein und alles, was man am Fernsehgerät vielleicht empfindet, dass es jetzt irgendwie merkwürdig ist, ist dort in dieser Stadt dann ganz einfach lustig und macht Spaß, Teil in dieser Zeit in dieser Stadt zu sein. Das muss man ganz einfach so sagen. Jetzt mit ein bisschen Abstand, wenn ich mich da so sehe, dann kommen wieder diese Erinnerungen, bevor ich nach Köln gegangen bin, dann denke ich mir, okay, ich weiß nicht, ob das wirklich so normal ist, aber es macht schon Spaß, das muss man sagen. Und es ist wirklich eine Lebenseinstellung, also es gibt diese Dinge, die den Kölnern halt wirklich sehr, sehr wichtig sind. Das ist der FC als Fußballverein, das ist die Karnevalszeit und alles ihre Gilden, die dazugehören. Und
das passt zu dir? Also so, finde ich nicht so schlecht.
Ich weiß es nicht.
Nicht?
Also.
Bist schon für jeden Spaß zu haben, oder?
Ja, ja. Also wenn ich Also das ist schon ganz oder gar nicht, ne? Das muss man jetzt sagen. Und das geht in Köln auch nicht anders. Also du bist dann gefangen in dieser Geschichte. Und wir haben das ja auch mit aufgebaut, weil Sport und Karneval, als wir dort hingekommen sind, da hat es immer schon die Diskussionen gegeben, was macht man an diesen speziellen Tagen des Karnevals. Dürfen die Spieler raus, dürfen sie nicht raus, ist es stimmig oder ist es nicht stimmig? Und dann ist darum gegangen auch, sind die Ergebnisse gut genug, dürfen die raus? Und ich habe gesagt, ja, also entweder oder. Also entweder wir stehen zu Karneval und wir stehen dazu, dass die Spieler unter die Leute gehen, die ihre Fans sind, die sich freuen, wenn sie sie sehen, oder eben nicht. Und das kann nicht ergebnisbezogen sein. Und das haben wir dann auch durchgezogen und wir haben unsere Trainings gemacht in Verkleidung. Also wir haben dann alles durchgezogen und haben das mitgelebt. Und es ist halt witzig, dass da ein Wiener Trainer kommen muss und mit einem Schwaben als Finanzchef und Jörg Schmadtke, der aus Freiburger Gegend kommt, dass die das dann quasi so initiiert haben, dass es jetzt so ist. Und das wird, so habe ich gesehen, auch weiter durchgezogen. Und das finde ich ganz einfach witzig.
Hast du dort eingeführt. Und für jeden Spaß zu haben und sehr offen bist du auch. Deshalb freut es uns auch ganz besonders, dass du jetzt bei uns bei Sky Experte bist. Du warst immer ein Mensch, der Medien gegenüber auch sehr offen war und sehr offen kommuniziert hat. Wieso war dir das wichtig? Es gibt ja auch einige Typen, denen das vielleicht mal nicht so passt, wenn zu viele Fragen gestellt werden. Du warst immer sehr offen. Warum?
Ich habe gelernt. Das muss man ganz einfach sagen. Also ich habe bis 38, zweite Liga, selbst Fußball gespielt und dann bin ich so reingeschmissen worden in der Zeit von Frank Straunach bei Austria Wien, habe ich so meine ersten Erfahrungen gesammelt mit der zweiten Mannschaft und dann auch gleich die erste Mannschaft übernommen. Da war ich total kritisch und habe ich totale Probleme gehabt mit negativer Kritik, weil ich mich ungerecht behandelt gefühlt habe. Auf der einen Seite die Erwartungshaltung von Austria Wien, damals mit Frank Straunach, dem Geldgeber. Auf der anderen Seite war ich relativ jung und durfte oder musste, je nachdem wie es halt war, das auch mit Frank Straunach handeln. Also das war eine unglaubliche Aufgabe für mich und dann ist immer wieder diese Kritik halt trotzdem gekommen. Da war ich schon relativ dünnhäutig und habe aber dann am Ende auch festgestellt, die Leute machen ihren Job, es ist halt so, die müssen hinterfragen und dann sehen sie halt was kritischer, möglicherweise auch, weil der Österreicher, der Sportjournalist halt einmal kritisch ist oder weil das halt einmal spannend ist. Und habe dann schon sehr viel gelernt, als ich dann selbst die Möglichkeit gehabt habe, als Analytiker was zu machen, mal auf das draufzuschauen, wie bewertet man das. Ich bin trotzdem dann vorsichtig geblieben in meinen Analysen immer, weil ich halt weiß, wie sich das verselbstständigen kann, also ein Spiel oder so irgendetwas, wo du weniger Einfluss nehmen kannst. Und das hat mir auch geholfen, dass ich auch bei einer Tageszeitung schreiben durfte, Kolumne. Das habe ich mich damit auseinandergesetzt und habe dann auch gesehen, wie schwer es ist für die schreibende Presse, zum richtigen Zeitpunkt die Zeitung fertig zu haben, dass die in Druck kommt nach dem Spiel, habe gesehen, dass da Stress ist, habe dann auch gesehen, dass hinter der Kamera für die Leute, dass es jetzt nicht easy going ist und dann habe ich ein bisschen Verständnis dafür entwickelt und habe gedacht, okay, gut, dann schau, dass du da mit den Leuten kommunizierst. Und jetzt ist es halt so, dass ich relativ offen bin, auch die Dinge sage, wie es halt ist. Weil ich glaube, das holt dich dann eh irgendwann einmal ein. Also du brauchst ja nicht irgendjemandem was erzählen. Ich versuche das so zu erklären und auch zu analysieren oder auch zu sagen, wie es mir geht, wie es mir eben geht. Ne? Und so hat sich das... hat sich das ganz einfach entwickelt, würde ich sagen.
Ich glaube auch deshalb bist du ja auch ein Menschenfänger und sehr ehrlich und sehr offen und nimmst dir kein Blatt vor den Mund, solange wir Peter Stöger kennen. Hat er das noch nie gemacht, oder? Markus Klimmer.
Standesgemäßer Empfang der Marke Abstauber.
Willkommen, Herr Stöger.
2019, die Rückkehr zur Austria. Die Lage ernst. Für einen Spaß aber ist Peter Stöger trotzdem immer zu haben.
Kleine Box mit ein bisschen Geld, vielleicht, falls wir noch einen Stürmer oder so bekommen können oder so, ist schon was drin. Eine rosarote Brille, falls einmal nicht so gut läuft, aufsetzen, dann ist das Leben wieder rosarot.
Erster Schultag.
Aber eines macht er an diesem Tag auch klar, er gibt die Richtung vor.
Wenn es mir zu solchen Sachen fragen wird in Zukunft, Wasserstandsmeldungen gibt es bei mir nicht.
Und doch stellt er sich auch in schwierigen Zeiten immer auch den unangenehmen Fragen.
mich ein paar ganz andere Dinge erlebt als diese letzten Wochen hier. Ich bin überhaupt nicht gezeichnet.
Denn Peter Stöger ist ein harter Hund. Heute wie damals.
Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Schönen guten Abend, Peter Stöger. Danke, dass du gekommen bist.
Gerne.
Wir haben uns gedacht, wir laden den Peter ein bei diesen kalten Temperaturen, um das zu widerlegen, was so viele oft behaupten, er sei zu weich. Peter, Spaß beiseite. Danke fürs Kommen.
Einmal Experte, immer Experte.
Ich kann das nicht mehr hören, wenn man sagt, sie haben nichts zu verlieren, sie haben sehr viel zu verlieren.
Er versteht es, das Spiel. Auch das mit den Medien, mit den Reportern, Moderatoren und Experten.
Ich würde sagen, fast so erfreulich wie die neue Frisur von Tata Freddy, wenn ich das so sagen darf.
Der braucht gerade etwas sagen, könnte man nun denken.
Man gewöhnt sich an einiges hier in Köln. Ja.
Das ist mir öfter passiert, dass ich beflegelt wurde. Ich muss fairerweise sagen, in Österreich öfter als hier.
Titel gewinnt er auch mit Köln, einen. Für den Fußballspruch des Jahres 2016. Ich habe dem Linienrichter meine Brille angeboten, aber auch das hat er nicht gesehen.
Tja. Kann er nichts machen,
guter Spruch. Tja, so ist er eben, Peter Stöger. Berührungsängste gibt's nicht. Nicht in guten, aber auch nicht in schlechten Zeiten.
In Wien sagt man, der Wiener ist ein echter Nörgler. Hier sagt man, es ist ein kritischer Fan. Im Grunde ist es das Gleiche. Also das bin ich auch gewohnt. Da ist auch keine Veränderung für mich feststellbar. Deswegen kann ich auch damit möglicherweise einigermaßen gut umgehen.
Ein Mann der klaren Worte.
Kein Kontakt, kein Interesse, kein Kandidat.
Peter Stöger, die Austria und sein Job als Experte. Es ist ein einziges Kommen und Gehen.
Das ist nicht notwendig, das so zu dokumentieren. Ich bin auch oft ausgetauscht worden, ich war auch oft böse. Ich habe auch Situationen und Sachen gemacht, die nicht in Ordnung waren.
Nun ist er wieder zurück. Hoffentlich so stark wie eh und je.
Ja, sogar ganz sicher so stark wie eh und je. Dafür braucht man nicht einmal so ein schönes Kostüm. Und auf eine Sache möchte ich jetzt eingehen. In Österreich öfter beflegelt worden als in Deutschland.
Ja.
Ja?
Ja, das ist schon. Es gibt weniger Fans im Stadion. Aber es ist schon so, dass der Respekt, vor allem was den Trainer betrifft, es gibt natürlich immer wieder die Kritiker, gibt es ja überall. Die das besser wissen oder was auch immer. Der Respekt vor der Aufgabe, einen Trainerjob zu machen, da bist du schon ganz oben angesiedelt in Deutschland, was den Stellenwert betrifft, wo die Leute wissen, okay, das ist eine zu einfache Aufgabe. Ne? Also da ist der Sport hat dann einen Stellenwert, der schon um einiges noch höher ist, als es bei uns ist, würde ich jetzt einmal so sagen. Wobei ich auch sagen muss, in den letzten Jahren hat sich das bei uns Gott sei Dank schon auch in eine Richtung entwickelt, die mir sehr gut gefällt. Aber ich glaube schon, dass ich weit mehr Diskussionen in Österreich gehabt habe, als ich es in Deutschland gehabt habe.
Und du beobachtest sicher auch jetzt aus Österreich die österreichischen Trainer in Deutschland, Oliver Glasner und Adi Hütter. Was sagst du denn zu ihrer momentanen Situation?
Ja, der Adi wird schon mal mehr gelacht haben, könnte ich mir vorstellen. Das ist eine schwierige Situation. Olli ist halt, hat zwischenzeitlich eine richtig gute Phase gehabt und jetzt ist er halt wieder nicht optimal in die Saison reingestartet. Ne? Also der hat es zu Beginn ganz schwierig gehabt. Sie haben halt da wahrscheinlich aus verschiedensten Gründen ihre Entscheidungen getroffen, den Verein zu wechseln. Und es war klar, dass das für beide eine schwierige Aufgabe wird. Ne? Also dort, wo sie hingegangen sind, das hat ganz gut funktioniert. Und etwas draufzusetzen ist dann halt immer schwierig. Noch dazu waren sie beide die letzten Jahre sehr, sehr erfolgreich. Und dann ist die Erwartungshaltung. Da sind wir wieder bei dem Thema, wo man sagt, okay, und es ist alles kein Selbstläufer. Ne? Also es muss schon alles zusammenpassen, dass man ganz, also man sehr, sehr erfolgreich ist. Das ist jetzt nicht immer nur das Trainerwerk, das funktionieren muss. Es muss das Umfeld passen, es muss die Mannschaft passen. Du musst zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Spiele gewinnen. Manchmal hast du eine Phase, wo du ein Spiel gewinnst, das nicht so entscheidend ist. Und dann hast du eine Phase, wo du gewinnen solltest, damit du den Flow mitnehmen kannst. Dann gewinnst du nicht, also das macht ganz einfach was mit dem Umfeld.
Und das ist auch dann immer die Frage. Ne? Und
deswegen, ja, du kennst die Mechanismen in Deutschland, ja, ja, sehr gut. Ja. Was kommt denn jetzt auf die beiden zu, wenn es so weitergeht? Wenn es medial als auch in den Vereinen,
ja,
wie würdest du es einschätzen?
Ich hoffe halt immer noch, meine Hoffnung ist dann halt immer, dass die Vereine so aufgestellt sind, dass sie sagen, sie stehen dazu, weil sie wissen, was die Leute für Qualität haben. Deswegen lassen sie machen und tauchen mal in eine schwierigere Phase ganz einfach durch. Das würde jetzt bedeuten, für Nadi, dass er weitermachen darf, dass er seine Lehren daraus zieht. Richtung Europapokal braucht man ja eh nicht reden, sondern er muss das stabilisieren und kriegt die Möglichkeit, das dann aufzubauen, so wie er sich das vorstellt. Weil das traue ich ihm ohne weiteres zu, dass er das dann hinkriegt. Nicht? Aber die Frage ist halt, ob die Leute dann in diesen Vereinen dann immer so stark genug sind, um dem Druck zu widerstehen, eine Veränderung zu machen, dass man dann sagt, die Mannschaft hat einen neuen Reiz gebraucht. Das ist der Klassiker dann. Nicht? In den meisten Fällen hat es ja damit zu tun, dass die Leute selbst in Bedrängnis kommen, die das entscheiden müssen und sich befreien wollen. Also die Wahrheit, in den meisten Fällen ist es ja so, dass sie sich befreien wollen und sagen, okay, ich muss jetzt was machen, dann ist der Druck von mir weg. Und dann wird es der Trainer. Dann schießen wir den Trainer raus. Nicht? Und umso stärker die Führungsetage ist, umso länger gibt es die Möglichkeit, was zu reparieren. Und das traue ich dem Adi natürlich zu. Beim Olli ist es jetzt nicht ganz so prekär möglicherweise oder sicher nicht. Und dass sie beide außergewöhnlich gute Trainer sind, da gibt es auch keine zwei Meinungen. Und die gibt es auch nicht in Deutschland, wenn sie es jetzt nicht hinkriegen, so wie sie sich alle vorstellen möglicherweise. Also da, die haben sie einen Ruf erarbeitet und der steht ihnen auch zu. Und das Standing, das sie haben bei sehr, sehr vielen Clubs und in der Öffentlichkeit, das wird trotzdem hoch sein.
Einer, der es richtig gut macht, ist Matthias Jeißle. Und du bist unser neuer Sky-Experte. Jetzt wollen wir dich mal aus deiner neuen Rolle ein bisschen herauskitzeln, ein bisschen was von dir hören. Das Spiel gegen Bayern München. 1:1, ein unglaublich spannendes, ja, Spiel. Ich kann sagen, mein Herz hat sehr schnell geschlagen. Welchen Eindruck hast du denn von den Salzburgern gewonnen in diesem ersten Spiel von ihnen gegen Bayern?
Den Eindruck, dass ich, es hat mich nicht überrascht, ich sage es ganz ehrlich. Also ich habe auch mit deutschen Kollegen Kontakt gehabt vor diesen Spielen und habe halt gesagt, dass es gefährlich werden kann für Bayern München, weil die Art und Weise, wenn alles bei den Salzburgern funktioniert, dann haben sie so eine Qualität, vor allem in den Situationen des Umschaltspiels und des Tempos in der vordersten Reihe, da kann jeder Probleme bekommen und natürlich auch die Bayern. Und das war der Fall. Nicht? Und dass man in der Kategorie dann sagen muss, man hat die erste Halbzeit vielleicht sogar was liegen gelassen, zweite Halbzeit haben sie die Bayern dann schon darauf eingestellt und einige Sachen besser gemacht, aber wir reden von einer der besten Mannschaften auf der Welt. Nicht? Und dafür muss man sagen, das ist außergewöhnlich. Und was natürlich in diesem Spiel gezeigt wurde, ist etwas, was eine Entwicklung genommen hat. Und das wird auch wahrgenommen und das ist das Erfreuliche. Also als ich in Dortmund im Europapokal gegen die Salzburger ausgeschieden bin, knapp, meine Warnungen und Drohungen, dass es eine richtig gute Mannschaft in Salzburg ist, die hat überhaupt niemand wahrgenommen. Also das war irgendwie so.
Nimmt dass, man die noch immer nicht wahr?
Naja, und das meine ich eben. Das hat sich natürlich verändert. Ja. Im Jahr drauf waren sie dann in der Konkurrenzsituation mit RB Leipzig. Zu dem Zeitpunkt, dass wir mit Dortmund waren, war die Situation so, ja, okay, das ist ein österreichischer Club, der ganz gut spielt, ist ein erster in Österreich, ist eh nett. Und da habe ich gewarnt. Im nächsten Jahr war es dann schon so, dass ich gesagt habe, okay, das ist eine Mannschaft, die kann gefährlich werden, das haben sie dann auch gezeigt. Und jetzt ist es eine Situation, wo sie gegen Bayern München spielen und alle sagen, okay, das ist eine gefährliche Mannschaft, selbst für Bayern München. Das heißt, was ich damit sagen will, ist, dass es sehr wohl wahrgenommen wird, dass es super ist für unsere Liga, dass die Entwicklung, obwohl sie immer wieder Veränderungen in ihrer Mannschaft vornehmen müssen, weil die besten Spieler gehen, die machen einen außergewöhnlich guten Job und fürs Renommee in für den österreichischen Fußball machen die unglaublich viel. Nicht nur, dass sie die Punkte holen und so irgendetwas und für die 5-Jahres-Wertung, sondern für alles. Und das macht mich schon ein wenig stolz, das muss ich echt sagen. Und ich glaube auch,
Aufstiegschancen,
Natürlich ist es schwierig, das ist ja keine Frage. Aber ich glaube, dass es nicht unmöglich ist. Wenn die Bayern nicht ich sage einmal, in ihrem Offensivspiel an ihre Leistungsgrenze kommen können, dann glaube ich, dass es möglich ist, dass es eine ganz, ganz knappe Geschichte wird. Und das ist ja eh schon mehr, als man sich erwarten kann normalerweise.
Wir bleiben gespannt und übertragen das Spiel natürlich live am 8.3. auf Sky. Freuen uns schon drauf und drücken natürlich die Daumen. International ist es auch gerade für Rapid, da ist das Ganze ein bisschen enger. Da folgt ja jetzt schon das nächste Spiel am Donnerstag. Was sagst du denn zur Leistung und zur momentanen Situation von Rapid?
Ja, es ist, ich glaube, dass wir allgemein ein schwieriges Jahr haben. Es laufen sehr, sehr viele Verträge aus. Rapid hat eine Situation, wo man immer vorne dabei sein muss. Es ist halt so, die Erwartungshaltung ist, egal welche Spieler im grünen Dress stecken, die müssen vorne dabei sein. Ich glaube, dass die Situation eben, wie gesagt, mit der Vertragssituation und dass Spieler dann den Verein verlassen wollen, möglicherweise, weil sie auch das Angebot jetzt von Rapid dann ausschlagen oder sonst irgendetwas, das ist für die ganze Struktur schwierig, glaube ich. Also für einen Zoki Barisic ist das, glaube ich, kein einfacher Job. Das ist das eine. Das zweite ist, was ich jetzt halt feststelle und hoffe, dass sie in Schwung kommen. Es war so einigermaßen okay, was das Engagement betrifft gegen die Salzburger. Es war dann mal eine Halbzeit gut im Europapokal. Da haben sie richtig gut gespielt. Mhm. Jetzt gegen Sturm, es war ein sehr, sehr gutes Fußballspiel von beiden Seiten. Es war da echt ein Fight, wenn man so sagen, sie sind zurückgekommen. Also sie stehen sich ein bisschen selbst im Weg mit ihren Situationen. Da holen sie sich eine rote Karte, die nicht notwendig ist. Gegen Sturm gibt es einen Elfmeter, der nicht notwendig ist. Also da machst du das Leben halt schwer. Und wenn du dann in einen Fluss reinkommen möchtest über Wochen, dann darfst du dir solche Sachen eben nicht erlauben. Ne? Also das ist dann zu einfach. Auf dem Level einfache Fehler, dem Gegner so viel mitzugeben, ohne dass er was dafür tut, das wird normalerweise bestraft. Ne? Aber ich glaube schon, dass sie auch auswärts eine Chance haben, vor allem, weil Vitesse jetzt dann auch nicht zur zweiten Halbzeit dann gezeigt hat, mit einem mehr, dass sie schon eine gute Mannschaft sein können, aber das Momentum ist jetzt dann auch nicht auf deren Seite. Also ich glaube, sie sind nicht so voller Selbstvertrauen, dass man das aus Rapid-Seite, kann man das schon rüberkriegen.
Wie siehst du das denn im Kampf um die Meistergruppe, die ganze Situation mit Rapid? Die machen sich ja auch da schwer.
Ja, aber ich glaube, sie haben eine machbare Aufgabe. Das muss man sagen, also werden beide Spiele gewinnen müssen. Das ist natürlich möglich, aber in der Liga ist schon alles möglich. Ne? Das muss man schon sagen.
In Tirol und dann zu Hause gegen Klagenfurt.
Genau. Also das könnte... könnte alles noch eng werden. Also ich glaube, es geht aus dem Gefühl heraus, würde ich sagen, die Klagenfurt haben einen großen Schritt gemacht. Die werden das irgendwie hinkriegen. Würde mich auch für meinen alten Spezi Peter Barkholt freuen, wenn er das hinkriegt. Das ist natürlich überragend. Ich glaube auch, dass die Austria hinkriegt. Ich glaube, dass sie es schaffen und es bleibt der letzte Platz im Übrigen. Nicht? Und da ist ja dann Ried Rapid und der LASK. Aber
wem traust du es am ersten
zu? Ja, ich traue trotzdem den Rapidlern zu, dass sie die zwei Spiele gewinnen und das könnte sich dann ausgehen. Ja.
Das heißt, deine Meistergruppe steht auch schon ein bisschen fest. Zwei Runden stehen jetzt noch an.
Das interessiert keinen, wie meine Gruppe aussehen wird, aber ich habe es natürlich so im Kopf und ich spiele das halt durch. Aber man hat ja auch gesehen, dass es immer wieder Überraschungen gibt. Also dass halt Rapid nicht dabei war, dann Austria nicht dabei war, jetzt vielleicht wieder Rapid nicht dabei ist. Jetzt hat keiner gerechnet damit, dass der LASK möglicherweise nicht dabei ist. Es ist eine ausgeglichene Liga halt. Ne? Das läuft einer vorne davon mit der Qualität. Und alle anderen kann es jede Woche eine Überraschung geben.
Ausgeglichen, und du hast die Austria gerade auch schon angesprochen. Bist der Meinung, dass sie es schaffen werden? Schaut ja jetzt sehr, sehr gut aus für die Austria. Schaffen, ja. Was sagst du denn zur Entwicklung der Austria, jetzt so mit einem halben Jahr Abstand auch von dem Ganzen?
Ja, sie kriegen das eigentlich ganz gut hin, das muss man sagen. Also das Entscheidende war, sie haben es geschickt gemacht und die Leute haben es angenommen nach diesen zwei Jahren, wo sie gemerkt haben, okay, es gibt Probleme im Club wirtschaftlicher Natur und es gibt mehr Probleme abseits des Sports als im Sport selbst. Und die Fans haben akzeptiert, dass man ganz vorne nicht dabei sein kann. Das heißt, sie haben sich positioniert so als Underdog und wir schauen mal und das haben sie gut hingekriegt. Und dass der Stamm, das haben sie natürlich etliche Spieler verändert, aber so 8, 9, 10 Spieler sind ja geblieben und es war eine gute, homogene Mannschaft schon. Und das ist die Basis dafür, dass du was aufbauen kannst. Und das haben sie gut ausgenutzt und gut hingekriegt. Und deswegen ist auch zu hoffen, dass es unter die ersten 6 schaffen. Das würde ich ihnen wünschen. Das wäre schön, wieder ein bisschen was Positives auch mal in diesen Club bringen, nach diesen Jahren, wo man halt weiß, dass...
Wo es nicht so einfach war.
Ja, dass man auch... Ich glaube, es ist auch gut, dass es jetzt das ganze Umfeld bis hin zu den Fans ganz einfach auch akzeptieren, dass Dinge passiert sind, die es schwer machen, ganz vorne anzuklopfen, sondern dass man kleinere Brötchen backen muss, dass man das entwickeln muss, das nehmen sie zur Kenntnis, dann sind sie auch einmal nicht unzufrieden, wenn man ein Spiel gewinnt, das jetzt nicht vielleicht top war, aber die Jungs schmeißen alles rein. Das war vor 3, 4 Jahren undenkbar. Mhm. Und den Status quo, der wird jetzt akzeptiert, das macht es leichter in der Umsetzung, vor allem für die Spieler auch. Das heißt, die nicht permanent den Druck haben, dieses Austria-Trikot zu tragen und sie müssen gewinnen, sondern sie müssen abliefern, sie müssen sich engagieren, sie müssen schauen, dass sie für den Verein alles unternehmen. Und diesen Stand haben wir jetzt einmal. Und jetzt heißt es auf diesen realistischen Blick aufzubauen und die nächsten Schritte zu machen. Das würde ich dem Verein wünschen. Dafür bin ich mal in irgendeiner Form auch die 2 Jahre die Füße wund gelaufen, dass es jetzt einmal auch in die Köpfe reinkommt und ich glaube, es ist passiert.
Wir haben auf jeden Fall gerade eine Zuschauerfrage reinbekommen. Das Thema scheint zu interessieren. Wie würden Sie Ihre Zeit bei der Austria im Nachhinein bewerten? RBN KLN fragt. Peter.
Ja, das war schwierig. Es war herausfordernd. Es war anders als alles, was ich bis zu dem Zeitpunkt gemacht habe. Aber es hat mich auch nicht überrascht. Also man hat mich gefragt, ob ich helfen kann in der schwierigen Phase. Und das war klar, dass das eine anstrengende Situation wird. Und meine Hauptaufgabe war halt auch zu schauen, dass man mit den Leuten die wirtschaftliche Situation so wiederherstellt, dass quasi ein Überleben, eine Lizenz und solche Sachen auch wieder realistisch sind. Das heißt, wir haben in erster Linie davon gesprochen, wo hat man Einsparungspotenzial, ohne sportlich wahnsinnig viel zu verlieren.
Trainingslager zum Beispiel
war ja, das dann. Ja, das waren viele Dinge, ja klar, auch Spieler, wo man sagt, wir haben halt dann alles eingespart, wo man gesagt hat, es ist jetzt zu dem jetzigen Zeitpunkt ganz einfach nicht notwendig und es passt da irgendwie nicht dazu, sondern wir müssen das auf gesunde Beine stellen und haben da halt angefangen wegzustreichen, was nicht notwendig ist. Mhm. Nicht? Und das habe ich auch gewusst, dass das in irgendeiner Form auf mich zukommt. Aber ein paar Leute auch in dem Bereich kennengelernt, die das total unterstützt haben, die da mitgegangen sind, die einen realistischen Blick drauf haben. Und das ist dann immer mehr und mehr geworden, dass die Leute erkannt haben, was alles notwendig ist bei der Austria. Und dass man sich natürlich auf das Fußballspiel freut, aber das einmal zur Kenntnis nimmt, das wird gespielt. Aber die Basis dafür, dass es überhaupt funktionieren kann und was entwickelt werden kann, die muss man jetzt einmal schaffen. Und dann muss man halt laufen und muss man schauen, was alles möglich ist. Nicht? Und bis hin zur Investorensuche, wo ich unterwegs war. Also es war schon spannend, ich habe wahnsinnig viel gelernt. Das muss ich ganz einfach sagen, also weil es notwendig war, also alles, was im wirtschaftlichen Bereich war, also ja, meine 3 Jahre Handelsschule, die sind schon ein paar Tage aus, aber wir sind da permanent zusammengesessen und haben geschaut, wo gibt es Einsparungsmöglichkeiten und wo kann man was reinholen. Und dann auch die Situation, dass ich im zweiten Jahr, was nicht im Plan war, quasi den Trainerjob mitmache, war ja dem geschuldet, dass der Chris Ilzer auch verständlicherweise für sich festgestellt hat, okay, das, was er sich erwartet und was er vielleicht braucht, um seine Spiele die umzusetzen, das gibt es halt nicht. Und hat dann mehr Möglichkeiten auch bei Sturm Graz gesehen, um sich da weiterzuentwickeln. Und dann war die Frage, was machen wir? Und dann kommst du auf der einen Seite und sagst, okay, holst einen Trainer her, holst einen guten Trainer her, das wäre vielleicht nicht schlecht und du kannst dich um das kümmern. Oder gehst du her und sagst, wir streichen den Posten ganz einfach, ich bin da angestellt, ich mache das mit und hol mir wen dazu, die mich unterstützen. Und das war natürlich dann auch eine Frage der Kosten und da habe ich gesagt, okay, das mache ich auch noch mit. Und das war aber auch klar, dass es diese 2 Jahre sind, wo ich mich da auch quasi zur Verfügung stelle und wo ich das auch gern machen möchte. Und nach diesen 2 Jahren war es dann auch so, dass es klar war, dass ich was anderes mache. Mhm. Aber es war schön, es ist mein Verein. Und wenn man mich fragt, dass ich helfen soll, dann, und ich war zu dem Zeitpunkt auch da, dann habe ich gesagt, okay, ich mache das.
Ja. Es gibt jetzt auch weitere Veränderungen im Verein. Mur und Pflug zum Beispiel gehen jetzt. Wie fühlt sich denn das für dich an? Ich meine, du hast so viel Zeit auch mit diesen Menschen verbracht, wenn du mitbekommst, dass die gehen und all die Veränderungen, die da jetzt auch einfach anstehen.
Ja, es ist halt, ich finde, am Ende ist es halt legitim und es ist alles neu. Also es wird alles auf neue Beine gestellt. Die Leute waren ja wahnsinnig lange dort. Ich habe mit denen sehr, sehr gut zusammengearbeitet. Ne? Also Christoph Pflug hat mir gefühlt, das ist ja auch ein Freund, und das ist ja, der hat mir mein halbes Leben begleitet. Ne?
War überall dabei?
Ja, war überall dabei, hat die schönen Sachen und jede Scheiße mitgemacht. Also war überall dabei, wirklich war. Und mit dem Ralf Mohr, der war für mich in der Phase, wo ich da war und wo ich dann auch noch Trainer war, der war extrem wichtig für mich. Die Zusammenarbeit war top. Er hat mir im administrativen Bereich unfassbar viel abgenommen, was ich sonst überhaupt nicht umsetzen hätte können. Ich habe ihn wirklich schätzen gelernt in dieser Zeit als Kollegen.
Ist es für dich verständlich, dass die neuen Verantwortlichen den Verein jetzt auch so umbauen und so viel verändern?
Ich finde, es ist immer legitim, wenn neue Leute kommen, dass sie in der Politik ist es ja auch so, dass Leute kommen und sich ihre Leute dazu holen, zu denen sie Vertrauen haben. Und die Leute, die das jetzt machen, die wollen auch ihre eigenen Leute dabei haben, ihre eigene Idee möglicherweise. Ändert nichts daran, dass ich mit den Leuten gut zusammengearbeitet habe. Aber es ist, wenn man in dem Geschäft drinnen ist, dann muss man sagen, dann ist es fast ein normaler Ablauf, dass sie da permanent viel verändert. Das wie Christoph Pflug und der Ralf Mohr, ich meine, die sind ja ihr halbes Leben bei dem Fußballverein. Das ist ja, da kann man sagen, dass die jetzt gehen, ist traurig, ja, ist es natürlich, aber das andere, dass jemand nur 2 Jahre da irgendwo ist, ist eher der Normalzustand mittlerweile. Mhm. Nicht? Und die Einschläge, wo es Veränderungen gibt, die werden ja immer kürzer. Ne? Also insofern muss man sagen, das Geschäft ist unfassbar schnelllebig, kurzlebig geworden und das muss man zur Kenntnis nehmen.
Du hast vorher auch gesagt, in der Zeit, wo du bei der Austria warst, hast du nach Investoren gesucht. Das war auch, so wirkt es auf mich, auch wenn du jetzt darüber sprichst, eine Zeit, die für dich sehr emotional war. Jetzt ist ja eine neue Investorengruppe da rund um Jürgen Werner. Wenn du vor einem halben Jahr gewusst hättest, wie sich das Ganze entwickeln wird, beziehungsweise wenn das vor einem halben Jahr schon so gewesen wäre, wärst du dann geblieben?
Das ist schwer zu sagen. Also wir haben versucht, eine Investorengruppe zu holen, die dann am Ende ja auch quasi diese zweite Gruppe, dieser Gegenpol war zu der Jürgen-Werner-Gruppe jetzt. Weil wir gewusst haben, wir brauchen Unterstützung. Ich kann es jetzt schwer sagen. Ich glaube, die Gruppe, die jetzt gekommen ist, das ist eine gute Entscheidung für den Verein. Von den Informationen, die ich heute bekommen habe, ich kenne etliche Leute, die da drinnen sind in dieser Gruppe.
Hast du auch überlegt, mit einzusteigen?
Nein, das habe ich nicht. Das habe ich nicht überlegt. Aber ich find's cool, welche Leute da dabei sind. Das muss ich echt sagen. Für mich wichtig, weil es sind Leute dabei, die haben wirtschaftlichen Background, die denken sich was bei ihrem Investment. Und vor allem gibt es Leute dabei, die haben unfassbar viel Fußball-Sachverstand. Und das ist wiederum auch für den Verein sehr, sehr wichtig, dass Leute am Werk sind, die Fußball verstehen. Insofern glaube ich, dass das gut ist. Es ist auch gut, dass es eine österreichische Lösung ist. Die wissen, was Austria Wien bedeutet. Ich glaube aber auch, dass die Leute, mit denen wir in Kontakt waren, auch wenn sie nicht aus Österreich waren, die Tradition und das alles, was den Verein ausmacht, auch sehr, sehr hoch gehalten hätten. Aber es ist vielleicht interessant, vielleicht muss ich am Abend dann, wenn ich jetzt rauskomme, mal drüber nachdenken, wenn die früher gekommen wären, ob ich geblieben wäre. Weiß ich nicht. Vielleicht hätten
Falls dir eine neue Antwort einfällt.
Ja, dann sage ich es nächste Mal. Sag ich's dann.
Aber tendierst du eher zu ja?
Nein, es war für mich dann schon. Es ist dann auch die Frage, welche Position. Also ich bin ja gekommen für diese Position, quasi das im Sportvorstandsbereich den großen Brocken zu bewältigen, nämlich den ganzen Verein auf Schiene zu bringen und nicht den Trainerjob. Der Trainerjob mit den Jungs hat mir Spaß gemacht. Also die waren super Jungs. Also freue mich auch, dass der Bichl und der Wimmer da in Deutschland jetzt richtig gut unterwegs sind. Also die Gruppierung, die war super, mit denen zu trainieren, hat Spaß gemacht, aber dieser zweite Bereich, das aufzuarbeiten und kein ich will jetzt nicht sagen, keine Unterstützung, aber wenig Unterstützung zu sehen und dann die Verantwortung zu tragen in einer Vorstandsposition oder in einer Sportdirektorposition, das war schon sehr belastend für mich, weil das nicht irgendein Verein ist, sondern das ist mein Verein, das ist der Verein in meinem Bezirk und dann bin ich dafür verantwortlich und versuche, das anzutreiben und es war ganz einfach schwierig. Ne? Also es wäre vielleicht eine andere Situation gewesen, wären die Leute früher da gewesen, kann sein, das heißt jetzt nicht, dass ich dann geblieben wäre und abgesehen davon läuft es jetzt eh gut, es ist alles wunderbar und ich kann mich dann darauf konzentrieren, mal zu schauen, was die Investoren machen bei Austria, wie es sportlich weitergeht.
Kannst du das aus der Ferne als Experte bei Sky beobachten. Ein bisschen
Distanz ist dann vielleicht auch gar nicht so schlecht.
Ja, und eine Sache funktioniert auch ganz gut, und zwar die Zusammenarbeit mit dem neuen Trainer, der dir nachgefolgt ist, ein Mann, den du sehr gut kennst. 254 Mal sitzt er als Co-Trainer auf der Bank direkt neben Peter Stöger und mit Saisonbeginn wird er dann sein Nachfolger bei der Austria als Trainer. Manfred Schmidt und Christoph Jochum, der hat sich mit ihm unterhalten.
Die Austria in der Saison 2021-22. Manfred Schmidt und die Entwicklung. Manfred Schmidt und die Erkenntnis, dass bei allen Schwankungen manches sogar besser funktioniert als erwartet. Dass diese Mannschaft immer wieder Anlass zur Freude gibt.
Ja, ich habe unserer Entwicklung schon zugetraut. Nicht in dieser Geschwindigkeit und auch nicht, dass die jungen Spieler jetzt so schnell einschlagen. Ich wusste natürlich, dass da großes Potenzial schlummert.
Es macht Spaß, diesen Jungen zuzuschauen. Spielfreude, Lockerheit und wirkliches Talent. Braunöder, Jukic, Huskovic und wie sie alle heißen, beweisen immer wieder, was sie drauf haben. Sorgen für Aufbruchsstimmung in Violett verringern die Sorgen bei ihrem Trainer.
Am Anfang war es natürlich so, dass wir fast Fixabsteiger waren mit dieser Situation. 16 Spieler weg, ein kleiner Kader. Neues Trainerteam, alles komplett neu, die finanzielle Situation und alle im Verein haben daran gearbeitet, dass das besser wird. Und ich habe das Gefühl, dass der Verein irgendwo erwacht.
Manfred Schmidt als Austria-Trainer, Nachfolger seines langjährigen Weggefährten Peter Stöger. Die zwei ein kongeniales Team, bei der Austria in Köln, in Dortmund. Es ist ein Geben und Nehmen, aber irgendwann hat sich Schmidt emanzipiert.
Leider ist der Kontakt jetzt nicht mehr so intensiv, aber es steht nichts zwischen uns und halt noch immer eine sehr, sehr hohe Meinung von ihm. Wir haben gut zusammengearbeitet, haben voneinander profitiert, haben sehr, sehr tolle Erfolge gefeiert und ja, das macht mich immer noch stolz und das ist was, das kann uns keiner mehr nehmen und gegipfelt ist das Ganze natürlich dann mit dem Europacup-Spiel in London gegen Arsenal, also das war schon etwas ganz Besonderes und da bekomme ich heute noch Gänsehaut, wenn ich daran denke und das kann uns keiner mehr nehmen.
Dieser Moment, als der erste FC Köln im Emirates Stadium in Führung geht. Unvergesslich. Das Spiel wird zwar 1-3 verloren, aber was soll's? Kurz liegt der Traum von der großen Sensation in der Luft und Träume. So wichtig.
Zu seinen Träumen muss ich sagen, also ich möchte jetzt da nicht vorpreschen, aber mein Gefühl war immer, und das ist es auch, dass sein großes Ziel Teamtrainer ist. Davon bin ich überzeugt. Das wäre auch was, was zu ihm passen würde, weil er einfach Gruppen bilden kann, weil er ein Team führen kann, weil er menschlich in Ordnung ist. Und das traue ich ihm schon zu. Und das wäre dann jetzt der nächste Schritt für ihn.
Die gemeinsame Vergangenheit wird Manfred Schmidt immer ein Lächeln auf die Lippen zaubern. Und was die Zukunft bringt, ja, das wird man sehen.
Ja, manchmal ist es so, dass
Was denn?
Man mehr Kontakt hat, weniger Kontakt hat mit manchen Menschen. Warum ist denn der Kontakt, so wie es Manfred Schmidt gerade auch gesagt hat, nicht mehr so intensiv zwischen euch beiden?
Ja, wir haben ja, so wie es richtig gesagt hat, eine unglaubliche Zeit miteinander verlebt. Also das ist ja, ist ja fast kitschig, ne? Also wenn man sagt, wo wir...
Das Gefühl hat man auch, wenn man euch beide
zuschaut. Ja, es ist ja auch kitschig. Wir haben ja quasi in Wiener Neustadt begonnen, dann über Austria, dann in Köln, in Dortmund. Und dann war die Situation halt so, dass das auch klar war und das war halt auch, ich sage mal, der Traum von Manni war ja auch immer, Cheftrainer zu werden. Und wir haben richtig gut zusammengearbeitet. Das war ein Top-Team, würde ich jetzt einmal sagen, in diesen Jahren, das echt gut gepasst hat. Und er hat sich dann auch seinen Traum irgendwo erfüllt. Ich bin nach Dortmund eben zurückgegangen, aber ja, nichts gemacht. Er ist in Köln geblieben und hat in Köln dann wieder angeheuert. Und dann hat sich das in irgendeiner Form halt auch verloren. Und jetzt hat er, glaube ich, auch das, was er immer wollte. Ich glaube, sein großer Traum war immer, Austria-Trainer zu werden. Das ist sein Verein. Wahrscheinlich noch viel mehr sein Verein, als es meiner ist, weil er noch länger dort war und über fast die ganze Strecke seiner Karriere dort war. Und das freut mich für ihn, dass er die Möglichkeit jetzt bekommen hat, dass er sich auch vor allem seinen Traum erfüllen konnte. Ne?
Also wenn du dann zu einem Austria-Spiel mal fährst in den kommenden Wochen, stehst du hinter Manfred Schmidt und freust dich auch für ihn. Und
also ja, Dinge, klar. Ja, klar. Also ich werde jetzt nicht hinter ihm stehen, aber...
Nicht hinter ihm, aber bildlich.
Ja, klar. Im Kopf, ja, natürlich. Das ist ja keine Frage. Ja. Das ist ja selbstverständlich.
Eine Sache, die wir im Beitrag jetzt auch gehört haben, ist eine Sache, mit der du ja nicht selten konfrontiert wirst, sage ich jetzt einmal, das Thema rund um den Teamchef. Hörst du oft... Er auch hat gerade gesagt, und auch du hast schon oft gesagt, es ist dein großer Traum oder beziehungsweise wäre dein großer Traum, einmal Teamchef zu sein. Wie geht's dir denn damit, da im Moment so oft damit konfrontiert zu werden mit diesem Thema?
Es geht mir voll, wirklich voll am Sack. Ich muss echt sagen, genau so sage ich es. Also weil es jetzt für mich vollkommen egal ist, ob mich das wer fragt, aber diese Position ist besetzt. Ich verstehe auch, da bin ich da wieder in dem Bereich drinnen, wo ich auch einen Journalisten verstehe, dass er das fragt, weil er sich denkt, es ist am Zettel, ich muss es halt fragen, er soll was dazu sagen. Aber ich denke mir halt immer in die Menschen rein. Ne? Und diese Position wird besetzt von jemandem, der meiner Meinung nach einen richtig guten Job macht. Das kann man auch unterschiedlich bewerten. Ich finde, dass Franco Foda hat sich qualifiziert, hat jetzt eine Chance, sich wieder zu qualifizieren, könnte der erste Teamchef sein, der eine WM und eine EM gehabt hat, hat einen Punkteschnitt, der okay ist. Dann wird gesagt, das ist nicht attraktiv genug für die Qualität der Mannschaft. Im Fußball kannst du immer was finden, das nicht optimal ist. Und deswegen wehre ich mich ein bisschen dagegen, diese Fragen dann halt zu beantworten, weil diese nächsten Wochen ganz einfach extrem wichtig sind und ich der Meinung bin, dass Franco Foda jede Unterstützung kriegen sollte. Und ich drücke ihm da heute Daumen. Ändert nichts daran und das habe ich irgendwann einmal gesagt und da stehe ich auch dazu. Wenn du österreichischer Fußballspieler bist, wenn du Nationalteamspieler warst, wenn du die Trainerausbildung machst, wenn du überall unterwegs warst, dann ist für mich, so wie ich halt ganz einfach konzipiert bin von meinem Charakter, natürlich die größte Auszeichnung, wenn du die österreichische Nationalmannschaft trainieren darfst. Das ist die größte Mannschaft, das ist für mich die wichtigste Mannschaft. Ich habe es geliebt, in der Nationalmannschaft zu spielen. Da führt auch kein Weg daran vorbei. Aber ich bin halt der Meinung, dass der Zeitpunkt ist im Entscheidungen, wann man gefragt wird, ob das jetzt ist. Und ich finde, der Zeitpunkt jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt zu fragen, drücken wir dem Franco Foda die Daumen, dass er das hinkriegt? Ja, wir drücken ihm die Daumen und dann wird es diese Fragestellung halt einmal wieder ein paar Monate nicht geben. Damit kann er eh leben. Ich weiß ja, dass er damit leben kann. Das ist ja auch lang genug dabei.
Aber prinzipiell wäre der Teamchef-Posten einer, der nicht so sagen würde.
Ich glaube, jeder österreichische Trainer, der die Möglichkeit bekommen würde, Teamchef zu werden, wird Ja sagen. Das ist also so denke ich mir das halt. Wenn du in diesem Land lebst, wenn du zu diesem Land stehst, wenn du den österreichischen Fußball liebst, dann ist ja klar, dass ein Teamchef-Posten, da geht ja nichts drüber. Ja.
Und wir sind jetzt schon fast am Ende der Sendung angelangt. Du hast jetzt auch gerade gesagt, du stehst hinter Franco Foda, du unterstützt ihn da jetzt auch. Ja. Jetzt steht natürlich auch ein wichtiges Spiel an. Traust du es ihm zu, dass er es schafft, sich für die WM zu qualifizieren?
Ich bin überzeugt davon, dass sie es schaffen. Sie haben die Qualität, sie brauchen das Momentum. Und ich glaube, dass er es hinkriegt. Und ich würde es ihm wirklich, wirklich wünschen. Das wäre sehr schön.
Vielen herzlichen Dank.
Danke.
Peter Stöger, danke, dass du da warst. Wir freuen uns sehr auf viele tolle Momente mit dir bei Sky, vor allem jetzt am Mittwoch bei der Champions League. Da sehen wir Peter Stöger dann auch schon live und freuen uns natürlich auch, dass Sie, meine Damen und Herren, heute mit dabei waren bei Talk und Tore exklusiv. Freuen uns, wenn Sie nächsten Montag wieder mit dabei sind. Einen schönen Abend wünschen wir noch. Dankeschön.